Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Der fehlt heute, aber entschuldigt, er hat ja noch einen Nebenjob als Osterhase. Ich freue mich, dass ich stattdessen Verstärkung von der Journalistin Christina Quast bekomme. Sie nennt sich Hashtag-Hüterin und betreibt das für Journalisten sehr hilfreiche Blog journalistentools.de. Heute Abend ist sie bei uns. Willkommen, Christina.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, du hast uns heute ganz viele Tools für Podcaster und Journalisten mitgebracht. Außerdem blicken wir auf das Thema der Woche, der Notre-Dame-Brand und die Medien, die Diskussion über die ausgebliebene Sondersendung im Ersten. Das ist unser Thema in dieser einen Stunde, was mit Medien?
Die erste Meinung
kommt heute vom scheidenden Taz-Geschäftsführer Karl-Heinz Ruch. In dieser Woche feiert die Taz ja ihr 40-jähriges Jubiläum. Gegenüber der Frankfurter Rundschau gab er ein interessantes Zitat.
Und das lese ich hier mal vor. Das Zitat lautet: Die Journalisten wissen genau, wann Schluss ist mit dem Diesel und wann mit der Braunkohle. Nur von einem Ende der Zeitung wollen sie nichts wissen.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Daniel Fiene.
Mit seinem Ruhestand will Karl-Heinz Ruch also die gedruckte tägliche Ausgabe der Tageszeitung mitnehmen. Er hatte schon vor Jahren vorausgesagt, dass 2021 damit Schluss sei. Und es stimmt natürlich, wenn die Abos weiter so stark sinken, wird es irgendwann zu teuer, auch das teure Vertriebsnetz der Zusteller bundesweit aufrechtzuerhalten. Aber ich glaube, dass ich 2021 Herrn Ruch immer noch jeden Tag eine Tageszeitung persönlich in den Briefkasten legen kann, was Medienmacher nicht beeinflussen können, wie Menschen Medien konsumieren. In der Theorie finden viele Zeitungen toll, gerade zum Frühstück, aber die Zeit bleibt dann doch nicht, sie zu lesen. Also ist das eher so ein Wunschdenken. Da heißt es nur anpassen für die Medienmacher. Vinyl gibt es aber heute auch noch. Die Zahlen steigen sogar beim Verkauf, aber es ist zu einer Art Luxusgut geworden. Vielleicht zeigt es uns auch, wohin der Weg der Zeitung führen könnte.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das europäisch empathische Medienmagazin. Und da schauen wir auch direkt auf den Medienaufreger der Woche. Da brennt eine der bedeutendsten Kirchen dieser Welt. Und was macht die ARD? Sie hat gepennt. So schlagzeilt zumindest der Tagesspiegel in dieser Woche. Und auch sonst war die Kritik ziemlich laut darüber, wie etwa im Ersten über die brennende Notre Dame berichtet wurde. Wobei es eigentlich ja darum ging, dass zu wenig berichtet wurde und mal wieder der Vorwurf nicht live. Wir haben dieses Kritikspektakel staunend beobachtet und auch unser Kollege Daniel Buß, der in dieser Woche auch nachgehorcht hat, wie die ARD reagiert. Denn die Intendanten saßen Anfang dieser Woche zufällig zusammen, oder Daniel?
Genau, es war zufällig Intendantentagung in Hamburg und auch eine kleine Sause zum 70. des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Europa. Und genau während dieser Feier loderten dann die Flammen in Paris.
Also könnte man sagen, sie haben nicht gepennt, sondern getrunken?
Ja, zumindest ein paar der Verantwortlichen. Ich hatte jetzt keine investigative versteckte Kamera, wer gerade am Rotwein nippte, aber davon kann man ausgehen. Wobei das ja auch die Entscheidungswege zwischen den ARD-Anstalten verkürzt haben müsste.
Aber schauen wir uns doch mal die Kritik etwas genauer an. Das war ja schon interessant, wer sich da zu Wort gemeldet hat. Ulrich Deppendorf, der selbst mal Tagesschau-Chef war, Korrespondent und Leiter des Hauptstadtstudios, der hat sich gefragt, wo die Live-Berichterstattung bleibt. Sonja Mikic zum Beispiel, die zuletzt Fernsehchefredakteur des WDR, fragte, wofür gibt es dieses Tagesschau 24 und sogar Armin Laschet, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, vermisste ein deutsches CNN.
Ja, ist schon erstaunlich, wer sich da teilweise auch aus dem Ruhestand zurückgemeldet hat, aber natürlich ist da auch etwas dran. Wir haben diese Diskussion ja immer wieder, wenn etwas Größeres passiert auf der Welt, und immer wieder fragt man sich, warum es einen Kanal gibt, der sich ausgerechnet Tagesschau 24 nennt. Und warum er dann nicht 24 Stunden live ist, wenn schon das Hauptprogramm nicht mehr macht. Nur ist Tagesschau 24 als Kanal angelegt, der immer wieder eine neue Tagesschau zeigt, auch nicht rund um die Uhr. Also eine Nachrichtensendung, keine Breaking News. Das hat die Politik auch nie beauftragt, die das eigentlich müsste. Die Sender dürfen sich keine Kanäle ausdenken. Und sie müsste es aber tun, die Beauftragung, wenn sie es denn wollte.
Ja, deswegen fand ich auch die Kritik von Armin Laschet so interessant, weil er ja selbst auch als Ministerpräsident die Medienpolitik maßgeblich mitprägen kann. Vielleicht ist das ja die Gelegenheit günstig für ihn, also für Armin Laschet.
Auf jeden Fall, die ARD-Oberen wollen aber nicht so wirklich dafür kämpfen, anders als zum Beispiel für europäische Mediathekenplattformen. Aber beim News-Kanal hört man relativ wenig Lobbying. Die Intendanten haben sich aber darüber unterhalten, was am Montagabend im Ersten lief. Manches, was der ARD vorgehalten wurde, Notre Dame, kein Aufmacher in der Tagesschau, sondern VW, konnten sie, wie ich finde, auch plausibel erklären. Hören wir mal, was Ulrich Wilhelm sagte, der Vorsitzende der ARD.
Es schmerzt mich, wenn in Kommentaren tatsächlich für möglich gehalten wird, dass die diensthabenden Nachrichtenredakteure das Ereignis Notre-Dame für nicht das Erstwichtige gehalten haben. Tatsächlich war es so, dass auch aufgrund der Notwendigkeit der Überarbeitung dieses Stücks wegen der Veränderungen am Brandort das Stück erst um 19.59 Uhr überspielt wurde und es einfach nicht gereicht hat für die Position 1, sondern es dann in der Sendung platziert wurde, sobald es fertiggestellt war. Und jeder, der aktuell berichtender Fernsehjournalist ist, ob im öffentlich-rechtlichen oder im privat finanzierten Fernsehen, kennt natürlich den besonderen Zeitdruck, unter dem solche Berichte entstehen, wo zum Teil, wie es auch hier der Fall war, der Kommentar dann noch live gesprochen werden muss, weil die Übertragung sozusagen nicht mit dem fertigen Stück zeitlich möglich war.
Also das klingt aber jetzt schon nach dem bekannten Wir in der ARD machen am Ende alles richtig sprechen, oder? Vermutlich war es auch die richtige Entscheidung, keinen Brennpunkt zu bringen?
Ja, aus Sicht der ARD schon. Es brannte eine Kirche, viel mehr hätte man nicht sagen können, hieß es in Hamburg. Und es ging auch keine Gefahr für die Bevölkerung aus. Da hat man es lieber sein gelassen und dem Korrespondenten damit Zeit gegeben, seinen Bericht für die Tagesthemen vorzubereiten.
Also alles super gelaufen?
Naja, ein kleines Eingeständnis gab es dann doch von den Intendanten und ARD-Chef Ulrich Wilhelm, die sich mit den Verantwortlichen des WDR, der für das Studio Paris zuständig ist, vom Ersten und der Tagesschau zusammengesetzt haben.
Was allerdings eingeräumt wurde, und das entsprach auch unserer Bewertung im Intendantenkreis, es hätte uns gut zu Gesicht gestanden, wenn wir um 21 Uhr noch einmal eine Tagesschau-Extra-Ausgabe mit einer Schaltung nach Paris oder einem weiteren Stück über die Entwicklung der dann letzten Stunde gehabt hätten. Wir haben das mit Bedauern zur Kenntnis genommen, dass das so nicht gelungen ist.
Und wenn man die ARD so ein bisschen kennt mit ihren hierarchischen Strukturen das ist ja oft Diplomatie, was dort gesprochen wird, da muss man schon sagen, das ist ein ordentlicher Rüffel, in diesem Fall für ARD aktuell, Tagesschau und den WDR.
Am Ende sind Tagesschau 24 und Phoenix ja dann auch doch noch live gegangen. Mhm. Phoenix unter anderem im Gespräch mit einem Brandschutzexperten und auch die Infowellen und Tagesschau.de haben durchgehend berichtet. Das Problem scheint mir vor allem zu sein, dass einem in so einem Moment niemand sagt, was wo zu erwarten ist, oder?
Ja, da gibt es keinen wirklichen Wegweiser, sage ich mal. Das Erste möchte offensichtlich auch kein Publikum etwa an Phoenix abgeben mit entsprechenden Hinweisen, wo man dann was finden könnte, alternativ zum Hauptprogramm. Anders kann man diese jahrelange Weigerung aufeinander zu zeigen gar nicht mehr interpretieren. Die Frage ist ja auch, koordiniert da überhaupt jemand im Hintergrund, was die vielen Angebote so machen? Und genau mit dieser Frage habe ich mich nach der Intendantensitzung an Volker Herres gewandt, den Programmdirektor der ARD, und das ist seine Antwort.
Eine Gesamtkoordination über die einzelnen Kanäle hinweg gibt es nicht, ist aber auch gar nicht erforderlich, weil die Prioritäten klarstehen. Natürlich hat das Hauptprogramm mit der großen Verbreitung des Ersten immer Priorität 1 und dann entscheiden die Korrespondenten, was sie darüber hinaus noch für andere Spartenangebote leisten können.
Dann gilt im Zweifel wie beim WDR das dritte First, also der Korrespondent war im dritten Programm geschaltet. Müssen sich dann Phoenix, Tagesschau 24 hinten anstellen?
Nein, die müssen sich nicht hinten anstellen, sondern das wird versucht, beides zu ermöglichen, wenn im dritten eine Sonderanstrengung ist. Auch das dritte Programm hat ja eine größere Verbreitung als ein Spartenangebot. Dann kann das im Einzelfall auch Priorität haben.
Also keine Koordination bei Großlagen. Das ist auch ein bisschen verschenktes Potenzial, finde ich. Dabei könnte man einigen Kritikern schon mit ein paar Hinweisen, schau mal hier und gleich dort, letztlich die befriedigen. Diesen Unmut nehmen die Verantwortlichen aber offenbar jetzt ja schon jahrelang in Kauf.
Daniel Buß, du bleibst noch ein bisschen bei uns.
Yes, ich wollte es mir nicht nehmen lassen, bei der 600. Sendung, was mit Medien hier zu sein.
Das freut uns sehr außergewöhnlich, im Gegensatz zum Beispiel zu Herrn Pähler, der es vorzog, heute nicht hier zu sein, zu 600. Ausgabe. Auf dich ist Verlass, das freut uns sehr. Und wir wollen natürlich auf jeden Fall auch noch ein paar Reaktionen aus dem Netz, weil ich fand interessant, dass diese Debatte natürlich mit den üblichen Verdächtigen auf der einen Seite geführt wurde, aber auch sehr viele differenzierte Meinungen dabei herumgekommen sind. Da schauen wir uns auch noch im Laufe dieser Stunde an und ihr habt auch nochmal die Gelegenheit, zum Thema eure Meinung zu schicken. Schreibt gerne mail@deutschlandfunknova.de, wenn es auch darum geht, nochmal von euch zu erfahren, wie ihr die Diskussion um die Fernsehberichterstattung rund um den Brand von Notre Dame dann auch tatsächlich wahrgenommen habt. Heute tauchen wir gemeinsam mit euch aber auch noch in ein anderes Thema ab, nämlich in eine Webseite. Journalistentools.de heißt sie. Das ist ein Blog, welches euch über praktische digitale Helferlein für euren Medienalltag informiert. Ich habe mir da selbst schon sehr viel Inspiration in den letzten Jahren geholt und deswegen freue ich mich, dass die Macherin heute bei uns ist. Ich sage nochmal herzlich willkommen, Christina Quast.
Ja, hallo nochmal.
Ja, wir haben ja gerade schon über den Brand von Notre Dame und die Berichterstattung geredet. Und ich fand es sehr interessant, wie viele emotionale Reaktionen es gab. Und dass man auch wahrnehmen konnte, dass das ja wirklich auch ein Kulturgut für Europa wahrgenommen wird, die Kirche. Und du beschäftigst dich gerade mit einem Tool, welches in der digitalen Berichterstattung Bauobjekte wie diese nochmal erlebbar macht. Wie sieht das zum Beispiel dann hier bei Notre Dame aus?
Ja, wir werden es in manchen Social-Media-Kanälen gesehen haben. Ich zum Beispiel vor allen Dingen bei Twitter, weil das mein Lieblingsnetzwerk ist. Und das Tool ist das Google Earth Studio. Das gibt es auch noch gar nicht so lange, ein paar Monate. Und das hat die Möglichkeit, es hat alle Gebäude in 3D und man hat die Möglichkeit, mit ein paar Klicks Rundflüge, bestimmte Einstellungen zu wählen und daraus tatsächlich ein kurzes Video zu schneiden. Tatsächlich auch mit Szenen, ohne dass ich Ahnung davon habe, ein großes Schnittprogramm habe oder auch Luftaufnahmen brauche. Und dort ist Notre Dame tatsächlich noch intakt und ich kann es mir da nochmal ansehen.
Ich habe es mir auch angeschaut und das hat auch nochmal so von der Szenerie, von dem Ort des Geschehens einen ganz anderen Eindruck tatsächlich da auch gegeben, den man sich da anschauen kann. Und Google Earth Studio, ist das ein Tool, was jeder einfach nutzen kann? Wie funktioniert das?
Ja, das ist kostenlos, das kann man einfach nutzen. Es gibt quasi auch schon so 3, 4, 5 Vorlagen, wo man wirklich nur noch den Ort raussucht, den Winkel einstellt, aus dem man den Luftanblick haben möchte. Oder man hat es dann noch für fortgeschritten, wo man tatsächlich Videos damit schneiden kann von Tatorten, solchen Katastrophenorten, was auch immer. Oder einfach nochmal schauen kann, wie das denn so war, als man im Urlaub war, auf Hochzeitsreise oder was auch immer man in Paris getan hat.
In solchen Momenten, von Breaking News finde ich das auch immer wirklich frappierend, wie schnell doch auch tatsächlich auch sich Falschnachrichten verbreiten. Das heißt, das Thema Verifikation von Inhalten über soziale Netzwerke spielt da ja auch immer eine große Rolle, gerade in solchen Nachrichtenlagen. Welche Tools zur Verifikation von Inhalten empfiehlst du an der Stelle immer wieder?
Also auf jeden Fall die Rückwärtsbildersuche, die ist natürlich am bekanntesten bei Google, aber da auch der Tipp, alle anderen Suchmaschinen haben auch eine, die unabhängig voneinander arbeiten. Also ich finde genauso bei Bing eine Rückwärtssuche, aber auch bei Yandex aus Russland, die ein sehr gutes Bildsystem dahinter haben, aber auch bei Baidu aus China, wenn die Nachrichten von da kommen. Und mein Geheimtipp ein bisschen für die Verifikation wäre es ist nicht eine Suchmaschine, es ist eine Antwortmaschine, sie heißt Wolfram Alpha. Und wenn ich da zum Beispiel Notre Dame eingebe, das habe ich hier eben gemacht, bekomme ich Infos dazu, in welchem Stil sie ist, wie hoch sie ist, wann sie gebaut wurde, wer der Architekt ist. Ich kriege sofort alle Infos dazu und nicht einfach nur Links.
Das müssen wir mit der Bilderrückwärtssuche vielleicht nochmal sagen. Also da wird zum Beispiel ein Foto rumgeschickt von einem Tatort, was vielleicht zum Beispiel das Innenleben von einer Einkaufspassage schickt oder zeigt. Und wenn ich das Bild dann in diese Suchmaske packe, wird geschaut, wo das schon mal auch auffindbar war in einem anderen Kontext?
Genau, das Bild ist sozusagen mein Suchbegriff. Ich gebe kein Wort ein, sondern ein Bild. Es geht übrigens mit dem Hochladen eines Bilds oder einfach mit der URL, die ich hier hauptsächlich in Facebook oder Twitter und in den sozialen Netzwerken finde. Und dann wird mir angezeigt, wo es ähnliche Bilder gibt oder wo das Bild schon mal erschienen ist. Für die Profis unter euch, es ist nochmal wichtig, das Bild eventuell zu spiegeln, weil das können die Suchmaschinen nicht erkennen, dass ich nochmal die gespiegelte Variante eingebe.
Das sind zum Beispiel einige der Tools und Tricks, die du auf journalistentools.de dann auch tatsächlich betreibst. Was motiviert dich an diesem Thema digitale Helferlein für den journalistischen Alltag vorzustellen? Was ist dein Antrieb da?
Also ich bin keine gute Handwerkerin, aber ich mag diese digitale Werkzeugkiste, die mir viele Sachen einfacher machen. Auch für Journalisten, die auch wenig Zeit haben, die wenig Geld haben, solche Tools zu finden, die ich tatsächlich im journalistischen Kontext für meine Arbeit nutzen kann, wo das tatsächlich schnell geht. So ein Überflugvideo kann ich dann tatsächlich machen. Ich brauche keine Überflugbilder. Ich kann schnell eine Rückwärtssuche machen. Ich kann aber auch schnell Text mit Tönen verbinden und solche Sachen. Und wenn man das Leuten zeigt, sind die auch immer sehr dankbar, wenn sie sehen, dass sie in 5 Minuten tatsächlich so was herstellen können, auch was recherchemäßig möglich ist. Das finde ich total faszinierend, was da alles existiert im Netz.
Aber ich glaube, so ein bisschen der Trick dabei ist, Daniel Buß ist ja noch weiter bei uns. Du hast ja schon gerade gesagt, so ein bisschen scherzhaft, tut es letztlich gar nicht ein. Ne? Aber tatsächlich ist es, glaube ich, die große Herausforderung in dem Moment, da muss man sich schon kennen, oder?
Ja, also ich nutze total viel. Ich pumpe auch irgendwie, ich meine so Sachen wie Pocket oder Things, ne, wenn es so um Aufgaben geht, das pumpe ich voll mit Ideen und mit Dingen, die ich irgendwann erledigen möchte. Mein Problem ist eher immer, ich arbeite diese Listen und die Sammlung nie ab. Es wird immer nur mehr und mehr und das schreckt mich dann doch eher ab. Aber ich finde so, das entscheidende Tool in meiner Arbeit ist nach wie vor tatsächlich Twitter. Das hat mit unserer sehr besonderen, glaube ich, Filterbubble zu tun. Wir können extrem viel im Medienjournalismus da rausziehen. Das kann man in anderen Ressorts nicht so leicht. So und Wolfram Alpha habe ich tatsächlich auch mal in der Schulung mitgearbeitet. Ich habe irgendwann mal Journalisten geschult im Umgang mit Social Media und habe dabei die interessante Erfahrung gemacht, dass genau die, bei denen ich das nicht erwartet hätte, nämlich die Älteren, den Jüngeren gesagt haben, wie es laufen soll. Also dieses Missverständnis sozusagen, dass die Digital Natives, die sogenannten, wenn man so eine Schublade haben möchte, die Fitteren sind, das stimmt tatsächlich gar nicht so. Und Tools sind auch bei den Älteren sehr beliebt.
Ja, und lass uns da mal auch genau mal so reingrätschen. Ich glaube, so der Clou ist dann tatsächlich, sich einfach mal hinzusetzen, Dinge auszuprobieren, um sie dann im Notfall im passenden Moment rauszuholen, wenn es zum Beispiel eine Nachrichtenlage gibt. Aber wo du gerade zum Beispiel das Thema Notizen genannt hast, das passt auch zu einem deiner Dauerbrenner bei Journalistentools. Ne?
Genau, im Blog ist tatsächlich der Dauerbrenner im Alternativen zu Evernote. Evernote ist natürlich auch ein Tool, was ich selbst sehr gerne nutze und auch meine ganzen Ideen und alles reinpumpe.
Das ist ein Notizsystem,
auch,
ne?
Genau, ist ein Notizsystem, auch total praktisch für Journalisten, weil ich muss sie nicht selber reinschreiben. Ich kann mir auch einfach Webseiten abspeichern, Links oder ganze Screenshots machen. Das heißt, diese Momentaufnahme tatsächlich auch festhalten. Und das geht auch über 2-3 Klicks. Ich kann alles mit Tags und in einzelne Notizbücher ablegen und sie sind eigentlich auf jedem Rechner verfügbar, weil mir passiert das, mein Notizblock ist weg, ich habe ihn liegen lassen oder als Journalist, ich kann es einfach nicht mehr lesen, was ich da hingekritzelt habe.
Fast so schlimm wie Arztschriften. Man kann ja auch anders kommunizieren, zum Beispiel beim Thema GIFs und das fand ich ganz interessant, dass du gesagt hast, ja, beim Thema GIFs gibt es auch einzelne kleine Tools, die man ernsthaft für seine Berichterstattung mit einsetzen kann.
Ja, da gibt es tatsächlich auch diese Info, die Oxford Dictionaries haben das GIF sogar schon 2012 zum Wort des Jahres gewählt, auch mit der Begründung, dass es ernsthafte Anwendungen hat in der Wissenschaft und im Journalismus. Und tatsächlich kann ich da sehr, sehr einfach auch ein paar Zusammenhänge erklären oder Sachen darstellen. Auch da sind wir wieder bei Google. Das ist jetzt ein Zufall, aber es gibt den Google Data GIF Maker. Da kann ich sehr, sehr gut Zahlen visualisieren und habe wieder als Journalist den Vorteil, es wirkt wieder wie ein Video. Bewegtbild ist ja so wichtig, gerade in Social Media. Ich kann ganz fix ein Video herstellen, wo ich Zahlen visualisiere, bis zu 4 Stück.
Wie werden die dann visualisiert?
Ich habe 3 Vorlagen. Ich sehe entweder Kreise, die größer werden im Verhältnis zueinander. Ich habe Vierecke oder ich habe einen Racetrack, heißt es, also wie so eine Pferderennbahn, wo ich gut Sachen darstellen kann. Ich habe das auf dem Blog mal mit den Followerzahlen aus den verschiedenen sozialen Netzwerken gemacht. Das heißt, der aktuelle Artikel bei journalistentools.de, da wäre es dann nochmal sichtbar.
Und beim Thema sichtbar machen, da kommt ja auch ganz schnell ein anderes wichtiges Thema gerade derzeit für viele Medienmacher rein, das Thema Audio. Egal, ob man jetzt Radiomacher ist, Podcaster-Macher ist, da hast du auch so ein paar Werkzeuge, die ganz schön faszinieren. Zum Beispiel, wie ich auch ganz normalen Fließtext hörbar mache, ohne groß programmieren zu können. Das haben wir gerade im Vorfeld ausprobiert. Das hat mich total fasziniert. Was steckt dahinter?
Genau, das ist ein Tool, das nennt sich SoundSight, stammt vom Nightlab aus den USA. Das ist eine Uni angedockt, die tatsächlich Tools für Journalisten entwickeln. Das finde ich schon mal super, wenn es Tools gibt, die für Journalisten entwickelt werden, weil die denken auch an alle Bedürfnisse.
Und damit sprich, ist es sehr einfach zu benutzen.
Ja, aber auch ich kann die Quelle angeben, ich kann den Autor angeben, das, was uns wichtig ist. Also solche Sachen sind dann eben mitgedacht, was bei Marketing-Tools nicht so oft der Fall ist. Und damit kann ich tatsächlich einen Audio-File, was schon im Netz ist, also wie ein Podcast, einfach nochmal ohne zu schneiden, einen Ausschnitt wählen und den unter den Text legen. Es ist also auch zum Thema, ist dieses Zitat tatsächlich so gefallen, wie ich es verschriftlicht habe, eine gute Möglichkeit für Journalisten, es einfach nochmal drunter zu legen, zu hören, wie hat der Mensch gesprochen, wie war die Atmosphäre vielleicht auch.
Eine Zeit lang waren ja Chatbots groß im Einsatz. Es gab auch einige Startup-Projekte hier aus Deutschland, die zum Teil schon wieder eingestellt worden sind. Und ich war jetzt ganz fasziniert, als du gesagt hast, da gibt es auch noch Werkzeuge für. Und das ist noch nicht Geschichte, das Thema Chatbots.
Nee, da gibt es sogar auch ganz viele verschiedene Anwendungen im Journalismus. Es gibt in Afrika einen Radiosender, der nutzt das sogar, um Nachrichten erstmal reinzuholen. Das heißt, im Sudan, da passiert auch einiges. Und dann machen die Meldungen, die eingehen, wo was passiert, ist, fragen die mit dem Chatbot ab, wo ist es passiert, wann ist es passiert. Also die klassischen W-Fragen des Journalismus werden über einen Chatbot da abgefragt. Und zum Beispiel gibt es dann ein weiteres Tool, was für Journalisten entwickelt wurde, Interview.js. Damit kann man tatsächlich diese WhatsApp-Unterhaltungen nachbilden anhand von Charakteren. Also ich kann dann mit bestimmten Charakteren sprechen. Der Nutzer kann sich auch aussuchen, mit wem er zuerst sprechen möchte. Das heißt, ich habe keinen linearen Text, wo ich bis zum letzten Absatz muss, sondern ich kann mir meinen Gesprächspartner die Reihenfolge selbst aussuchen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Eine Stunde was mit Medien bei Deutschlandfunk Nova. Ihr hört Was mit Medien, das praktische Medienmagazin. Heute ohne Herrn Pähler, dafür aber mit Christina Quast und Daniel Buß. Christina, lass uns mal über dein alter Ego im Netz sprechen. Du nennst dich auch Hashtag-Hüterin. Warum das denn?
Ja, das ist meine Berufsbezeichnung, die ich mir gar nicht selber gegeben habe, sondern tatsächlich stammt die aus einem Tweet von einer anderen Twitterin, die mich so genannt hat, weil ich tatsächlich öfters die Twitter-Redaktion für Medienveranstaltungen gemacht habe, zum Beispiel für die Medienfrauen NRW, für das Global Media Forum der Deutschen Welle oder auch für das Science Match vom Tagesspiegel.
Und du besuchst auch, bist sehr umtriebig, sehr viele Journalismusveranstaltungen. Ich glaube, das haben wir alle drei gemeinsam, ne? Dass wir uns da auch auf dem Bereich sehr viel fortführen. Aber ihr wart beide schon jeweils mal auf einer Veranstaltung, wo ich noch nie war, aber sehr viel Gutes drüber gehört habe, nämlich in Italien, in Perugia. Da findet das International Journalism Festival statt. Daniel, was hat es das für so einen besonderen Flair? Ist das mehr nur die deutsche Vita oder kommt auch inhaltlich gut was dabei rum?
Na, das wirklich Interessante ist, dass das wirklich eine Kombination von beiden ist. Ich war das letzte Jahr, dieses Jahr habe ich es leider nicht geschafft, letztes Jahr zum ersten Mal da und war völlig geflasht. Man ist, wenn man das Programm komplett mitmacht, 5 Tage in Perugia, das liegt 3 Autostunden letztlich von Rom entfernt oder auch von Florenz, also ein bisschen abgeschottet. Man ist in dieser Altstadt, die wunderschön ist, gefangen quasi, läuft den Leuten immer wieder über den Weg und man hat dadurch zwischendurch, durch diese lange Strecke auch Zeit, sich mit Leuten nicht nur auf ein Café, sondern auch auf ein Abendessen zu verabreden und das zu vertiefen, was man in diesen Veranstaltungen hört. Und das wirklich Tolle daran ist, das ist eine Veranstaltung, die anmeldefrei ist. Das heißt, da kommen auch in Anführungszeichen ganz normale Bürger hin, echte Mediennutzer. Es saß bei einem Panel als über Regionalzeitung einer drin, der hob die Hand, ein älterer Herr, also schon Ruheständler, der sagte, ich mache keine Medien, ich lese Tageszeitung und bin aus Berlin hier angereist, weil ich Perugia auch so schön finde. Und dann hat er plötzlich mitdiskutiert zwischen all diesen Medienmanagern und das hat einfach einen unfassbaren Charme, muss man sagen.
Und in diesem Jahr, Christina, warst du auch dort, wieder in Perugia, auch nicht das erste Mal. Was hast du denn in diesem Jahr so als das große Thema mitgenommen?
Also als großes Thema kann man das gar nicht genau identifizieren. Es gibt ungefähr in diesen 5 Tagen 300 Panels. Also da ist wirklich alles dabei. Es sind auch Vertreter von Google, Facebook, WhatsApp zum Beispiel da, wenn man die mal hören möchte. Es geht eigentlich um alle Medienthemen. Ich habe mir viele Tools angeschaut. Ich habe mir viel im Audiobereich angeschaut. Und was mich besonders überrascht hat, war eine Session über Live-Journalism. Und da geht es darum, dass Journalismus live auf der Bühne vorgetragen wird. Das Interessante fand ich dabei, dass das Zeitungen aus allen Herren Ländern in Europa waren. Das waren tatsächlich aus Finnland, aus Rumänien, aus UK, aus Frankreich, die erzählt haben, dass sie ihren Journalismus live auf der Bühne spielen, inzwischen in den Nationaltheatern und die ausverkauft sind.
Das finde ich auch sehr interessant. Also dieses Thema Faszination live, also Journalismus auf die Bühne bringen, dass das auch so eine dieser Facetten ist, Veranstaltungen zu machen im Medienbereich. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Das richtet sich dann also nicht an Medienmacher, sondern an die ganz normalen Mediennutzer, die auch dann zuhören können.
Das richtet sich an das Publikum. Das ist quasi eine live gespielte Zeitung bei den meisten. Obwohl die sich nicht untereinander abgesprochen haben, ist es so, dass sie 8 bis 15 Stories auf die Bühne bringen. Die Leute haben ihr Ticket gekauft. Sie wissen nicht, was das Programm ist und dann kriegen sie quasi die Zeitung vorgespielt. Gute Nachrichten, schlechte Nachrichten. Sie sind live dabei, kein Algorithmus.
Und da gibt es auch viele Beispiele schon in Deutschland, die das so in die Richtung gehen, ne?
In diesem großen Rahmen noch nicht, aber es gibt natürlich Beispiele für Live-Journalism auch in Deutschland. Wir haben zum Beispiel in Berlin gibt es den Reporter-Slam, wo Leute unterhaltend ihre Recherchen vortragen. Wir haben den PIKT-Salon von dem Startup PIKT, die ja auch gute Sachen aus dem Netz suchen. Die machen einen Live-Podcast, auch immer mit drei Journalisten, die die Geschichten hinter ihren Geschichten erzählen. Und die durfte ich auch schon einmal hier nach NRW holen, nämlich nach Oberhausen haben die das tatsächlich gemacht, weil die das üblicherweise in München machen. Also in dieser Szene ist ganz viel los, wirklich den Journalismus live zu machen, wie eben die These, wenn wir keine Zeitungen mehr haben, er wird dann aber trotzdem noch konsumiert. Das finde ich total interessant, dass es da wirklich tausende Zuschauer, Zuhörer gibt.
Das ist interessant, auch so für viele große Privatpodcasts, die füllen ja auch mittlerweile große Veranstaltungshallen, so dieses Bedürfnis, Inhalte so auf einer Bühne zu sehen, auch sozusagen in diesem Fall mal nicht fiktionale Inhalte, sondern nicht fiktionale Inhalte, also richtig Journalismus, auch nicht nur unbedingt im Unterhaltungsbereich. Warum funktioniert das derzeit so gut? Was ist da die Faszination?
Weil man sich, glaube ich, persönlich kennenlernt. Der Journalist sieht sein Publikum, das Publikum sieht den Journalist, die sofortigen Reaktionen, wie Leute auf eine Geschichte reagieren. Man kann sich hinterher austauschen, also da gehören meistens dann noch Drinks dazu. Es ist wirklich ein Abenderlebnis, wo man ausgeht und die Leute Spaß haben, neue Themen finden, sich untereinander vernetzen. Und das Ganze, auch noch ein faszinierender Punkt, alle aus diesen Zeitungen haben gesagt, es ist profitabel, es ist tatsächlich eine Einnahmequelle für sie.
Und das, aber da muss man auch davon ausgehen können, oder ich glaube, also meine erste Sorge wäre, nicht jeder gute Rechercheur, nicht jeder gute Journalist ist auch ein guter Performer auf der Bühne.
Die Frage wurde tatsächlich auch in Perugia gestellt. Der Kollege von Zetland sagte, sie haben festgestellt, dass die Leute, die gute Storyteller sind, tatsächlich auch gute Präsentatoren auf der Bühne sind. Sie kriegen ein bisschen Unterstützung von Leuten aus dem Theater. Die Zeitung in Rumänien kombiniert Journalisten mit Künstlern auf der Bühne, weil sie das tatsächlich auch komplett multimedial mit Musik, mit Tanz und so weiter darstellen, was zur Geschichte passt. Aber es funktioniert und auch für die Journalisten ist es toll, weil für die ist es wohl eine Art Kreativtraining für die nächsten Geschichten.
Mir ist noch ein Beispiel eingefallen, ich war vor einem Jahr oder so bei Volle Halle. Das ist eine Veranstaltung, die in Berlin, also Volle Halle, eine ganze Halle füllt, die Journalisten wie Kai Schächtele, ein Magazinmacher, auch hier das Stichwort Storytelling, aufgebaut haben, die 3 Stunden Bühnenprogramm machen, immer zum Thema Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien und die das auch kombinieren mit Bühnentalks. Also man hat tatsächlich Menschen zum Anfassen quasi. Da gibt es kleine Installationen. Es werden aber auch Videoeinspieler mit reingebracht, um das aufzulockern. Und zwischendurch gibt es natürlich irgendwie noch ein Bier in die Hand. So, und die Halle war wirklich voll. Also, und ich habe das Format auch interessant gefunden. Und das ist für die Macher tatsächlich auch ein Geschäftsmodell. Nicht nur Magazinjournalismus Print zu machen, sondern die Hallen zu füllen, das kostet ein paar Euro Eintritt.
Was sind so eure Erfahrungen? Oder wenn ihr auch selbst mal im Publikum saßt, wie wirkt das auf euch? Weil bei einer Zeitschrift kann ich mal, wenn mich ein Artikel langweilt, auch mal eben weiterblättern. Oder bei online kann ich einfach mal zum nächsten Hyperlink springen, dann bei so einer Bühnenperformance, da muss ich dann ja auch einfach mal artig sitzen bleiben, ne?
Ja, genau. Also das Publikum kriegt halt auch Geschichten zu sehen, die sie sonst nicht konsumiert hätten. Das war auch eins dieser Key Takeaways, wie es genannt wurde. Die Leute setzen sich mit Themen auseinander, die sie sonst nicht selber konsumiert hätten. Und sie bleiben da tatsächlich dran. Sie kennen ja vorher das Programm auch nicht. Und es gibt es tatsächlich auch nur einmal. Es ist dieses wie Insta-Stories, es verschwindet nach 24 Stunden. Es wird tatsächlich nur einmal oder vielleicht maximal 7-mal, wie oft die Shows auf der Bühne gespielt. Es stand auch nicht vorher in der Zeit. Oder sowas.
Man muss sich einen Ruck geben. Bei mir ging es bei der Vollen Halle so 3 Stunden waren irgendwie zu viel gefühlt. Ich habe auch das Feedback gegeben, ich bin artig sitzen geblieben. Man fällt ja auch auf, wenn man aufsteht und geht.
Ja.
So, ich habe gesagt, irgendwie 3 Viertel hätten völlig gereicht. Macht lieber eine schöne Pause zwischendurch, wo sich die Menschen auch mal ein bisschen über die ersten Programmpunkte unterhalten können.
Wo seht ihr denn da die Chancen? Also ich kann mir vorstellen, dass wir das auch immer mehr auch hier in Deutschland erleben werden. So große Veranstaltungsreihen, wenn man zum Beispiel bei der Zeit schaut, dass sie auch wirklich große Interviews führen oder auch sogar dieses Deutschland trifft sich Aktion oder Deutschland unterhält sich, da Deutschland spricht, so heißt es, glaube ich, korrekt.
Genau, die Zeit macht jetzt auch zum zweiten Mal die lange Nacht der Zeit, wo sie ein gigantisches Hamburger Programm auflegen und tausende Menschen wiederkommen werden.
Was glaubt ihr da tatsächlich, was für Möglichkeiten gibt es da alles noch für deutsche Medien?
Ich denke, da gibt es noch einige Möglichkeiten. Wir haben, glaube ich, noch nicht die großen Sachen im Theater, außer jemand weiß was, dann einfach eine Mail hierhin. Das habe ich noch nicht erlebt. Ich würde mir das auch furchtbar gerne einfach mal anschauen. Aber ich denke, man kann viel live machen. Es gibt ja auch diese kleinen Projekte wie vom Korrektiv, die einfach einen Buchladen haben, wo die Leute ansprechbar sind. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass man sich begegnet und die Leute tatsächlich kennenlernt. Einerseits das Publikum, andererseits die Journalisten, auch wie die arbeiten, weil vielen Menschen das nicht klar ist. Das war auch eine Erfahrung bei dem PIKT-Salon, da war jemand, die eigentlich nur jemanden abholen wollte, die sagte hinterher zu mir, das ist ja total interessant, jetzt habe ich mal gelernt, wie das eigentlich läuft, wie so eine Geschichte recherchiert wird, wie diese Journalisten arbeiten.
Der Deutschlandfunk oder das Deutschlandradio, Eigenwerbung stinkt natürlich immer ein bisschen, aber dennoch, weil es jetzt auch so ein bunter Mix ist, macht sowas ja auch mit den Denkräumen, die geschaffen werden sollen. Also auch Deutschlandradio versucht ja mehr Forum zu sein und Fachveranstaltungen zu machen, die aber auch offen sind, nicht nur für die Experten und Journalisten, sondern für die Bürger. Auch da geht es um Nachhaltigkeit und auch hier im Haus war man ja überrascht, wie voll diese Veranstaltungen werden.
Da bin ich mal gespannt, wie voll es wird. Wo wir gerade beim Thema sprechen, wo du sagst hier so mit Stichwort Eigenwerbung, aber heute soll es mal erlaubt sein zur 600. Ausgabe. Wir gehen auch auf die Bühne, was mit Medien on Stage. Und da muss ich natürlich wieder den Hinweis geben, nämlich auf der Republika am Mittwochvormittag um 11 Uhr gibt es was mit Medien on Stage auf dem Deutschlandfunk Nova Stand. Da haben wir in diesem Jahr kein gläsernes Studio, sondern eine kleine Bühne. Und wenn ihr Lust habt, am Mittwochtag der Republika in gut einem Monat könnt ihr dann auch was mit Medien on Stage sehen. Oder ihr hört es erst am Donnerstagabend im Radio.
Und überraschenderweise treibe ich mich natürlich auch auf der Republika rum.
Wir sehen uns alles.
Dann sehen wir uns da nochmal.
Pähler ist dann hoffentlich auch wieder dabei.
Das ist das erste Mal seit 10 Jahren, das haben wir noch nicht erzählt, das ist jetzt quasi exklusive Breaking News. Das erste Mal seit 10 Jahren wird Herr Pähler auf der Republika persönlich himself anwesend sein. Wir freuen uns da auf jeden Fall drauf und ich freue mich vor allen Dingen auch euch zu sehen. Wenn ihr mögt, kommt da gerne vorbei. Mittwoch dann 11 Uhr vormittags, was mit Medien on
Stage. Aber nicht nächste Woche Mittwoch.
Nee, sondern erst, wenn dann die Republika Anfang Mai ist. Und zwar ist das dann der 6. Mai, ist dann der Mittwoch. Da könnt ihr uns dann treffen. Ansonsten natürlich auch rund um die Uhr als Podcast.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das Medienmagazin. Wir wollen noch gemeinsam mit Christina Quast und Daniel Buß auf die Medienthemen der Woche schauen, die noch so in dieser Woche stattgefunden haben und auf jeden Fall auch nochmal in Erinnerung bleiben. Und da gibt es zum Beispiel heute eine ganz frische Meldung von Reporter ohne Grenzen. Die haben nämlich ihr neues Ranking zur Pressefreiheit herausgegeben, wie das 2018 ausgesehen hat. Und das ist schon teilweise bedenklich, was sie da auf jeden Fall mitgeben, weil der ganz große Verlierer in diesem Ranking ist, das kann man nicht anders sagen, Europa. Ja. Ganz viele Länder sind dort abgestürzt. Für Deutschland, da ging es zwar um 2 Plätze nach oben, von Rang 15 auf 13. Das liegt aber nicht daran, dass hier in Deutschland sich die Situation für Journalisten verbessert hat, sondern dass es in anderen Ländern so deutlich schlechter geworden ist. Hier in Deutschland ist es sogar so, dass die Zahl der täglichen Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten im vergangenen Jahr insgesamt gestiegen ist. Also sie bezeichnen das als ein Klima der Angst. Wenn man das so mitbekommt, ich glaube, dass man mal vorgehalten bekommt, so für alle Länder ausgewertet, das ist, glaube ich, ein Ergebnis, was einem so nach den Schlagzeilen der letzten Jahre gar nicht groß überrascht, oder?
Nee, irgendwie nicht. Es ist auch so, dass irgendwie, also das Schlusslicht zum Beispiel in Europa der EU-Mitgliedstaaten ist weiterhin Bulgarien, Platz 111. Das ist schon weit abgeschlagen von den Ländern, in denen tatsächlich Pressefreiheit herrscht, wie in Skandinavien, die Dauerspitzenreiter. So, das zeigt zum Beispiel auch Bulgarien, das habe ich mir rausgesucht, ist 2007 in die Europäische Union eingetreten. Dort stand Bulgarien noch auf Platz 51, das Pressefreiheitsranking, jetzt 111, total abgerutscht. Das zeigt auch, dass nicht alles besser wird, wenn man sich so einer auch Wertegemeinschaft anschließt, leider.
Selbst auch Österreich und Frankreich schaffen es nicht, weiter nach oben zu klettern in dem Ranking. Wir können auch mal auf die USA schauen. Was hat das für Auswirkungen, wenn jemand wie Donald Trump hart mit kritischen Medien ins Gericht geht? Nicht nur das, er diffamiert sie ja sogar richtig, bezeichnet sie als Volksfeinde, das Wort ist so gefallen. Und das hat zur Folge, die USA liegen auf Platz 48, haben sich um 3 Positionen verschlechtert. Und es gab jetzt so viele Mord- und Bombendrohungen 2018 wie nie zuvor. Also das ist auch, glaube ich, eine Situation, in der sich viele Journalistinnen, die im politischen Bereich arbeiten, es nicht leicht für sie ist. Das kann man auf jeden Fall feststellen. Und das ist auch eine Entwicklung, wo man, glaube ich, sagen kann, wenn man sich so anschaut, wie sich die politischen Verhältnisse in vielen Ländern verändern, ist uns wahrscheinlich auch noch das Thema Pressefreiheit weiter beschäftigen wird.
Ja, ist auch immer verknüpft. Ne? Wo Pressefreiheit herrscht, geht es der Demokratie gut, sagt man. Wo die Pressefreiheit auch mit Füßen getreten wird, da ist es auch um die Demokratie schlecht bestellt. Also die Pressefreiheit ein Indikator letztlich auch für den Zustand der Demokratie.
Und das passt auch ein bisschen dazu, was wir für Töne von der Springer Hauptversammlung in dieser Woche gehört haben. Das so habe ich mal so geguckt, so, was kann man da mitnehmen? Da nehmen wir vor allen Dingen mit ein neues Logo. Und Christian, du hast das mal ein bisschen angeschaut. Das kommt jetzt nicht durchweg positiv bei dir an, diese Veränderung. Was ist da genau passiert?
Naja, als Twitter-Profi sehe ich da erstmal einen Unterstrich am Ende des Schriftzugs Axel Springer. Wenn man nachliest, soll es wohl der blinkende Cursor sein, der für die Digitalisierung steht. Und da frage ich mich doch tatsächlich, ob jüngere Leute damit noch was anfangen können oder ob das genauso ist wie die Diskette auf dem Speicherbutton, weil wo haben wir noch einen blinkenden Cursor? Ich glaube, das erinnert, wenn dann, an Instagram, weil es einer der Sonderzeichen ist, die man da verwenden kann für den Namen zum Beispiel.
Auf jeden Fall hat man sich bei Springer sehr stolz gegeben, das kann man, glaube ich, sagen. Man hat angekündigt, Weltmarktführer im digitalen Journalismus zu werden.
Klein machen sie sich nicht.
Das auf jeden Fall. Und was wir da auch dann auch mitbekommen haben, auch das Thema Freiheit, was wir gerade schon genommen haben, das haben sie sich jetzt auch nochmal wiederholt, auch auf alle ihre Geschäftsbereiche auf die Fahnen geschrieben. Und zwar hieß es da, Axel Springer hat es sich immer für die Verteidigung von Freiheit stark gemacht. Uns zu diesem zentralen Unternehmenswert zu bekennen und diesen zu verteidigen, ist heute wichtiger denn je. Und deswegen ist so eins dieser Slogan, was Sie jetzt verstärkt einsetzen wollen als Leitlinie, We empower free decisions. Und das passt ja einmal zum digitalen Journalismus, den Sie doch stärken wollen, aber auch für andere Geschäftsfelder. Und das ist ganz interessant, Sie verabschieden sich von einigen Geschäften, nämlich sämtliche werbegetriebene Geschäfte. Also Geschäfte, die auf Werbung basieren, sollen nicht mehr so im Fokus liegen. Sie setzen stattdessen vor allen Dingen Bezahlangebote, also das heißt, dass du einfach Medienangeboten durch die Abo-Modelle, also durch die Plus-Angebote, Bild Plus, Welt Plus, was wir haben, aber auf der anderen Seite bei digitalen Portalen, im Job, Immobilien, Autoanzeigen oder bei der Stellenbörse Stepstone, wo es dann halt auch tatsächlich dann für die Dienstleistungen dort bezahlt wird. Also das klassische Rubrikengeschäft im digitalen Bereich. Und das digitale Geschäft, das steuert mittlerweile 71% zum Umsatz und 84% zum Gewinn beim Konzern bei. Das ist das, was wir da in dieser Woche mitbekommen haben von der Springer Hauptversammlung. Aber das ist so, wie man sie kennt. Leise sind sie dabei nicht.
Nee. Also sie verkaufen sich gut. Ich finde aber tatsächlich, Axel Springer schafft da schon sehr gut, diesen sogenannten Turnaround von einem analogen Zeitungs- und Magazinverlag hin zu einem digitalen Unternehmen. Da haben sie sich ja auch sehr konsequent, Stichwort Regionalzeitung, von Printhallen verabschiedet und das behalten, wovon sie ausgehen, Bild und Welt, dass sie das auch digital in den Journalismus führen können. Ich finde, das machen sie sehr konsequent. Bei allem, was man so über manchen Springer-Journalismus in Anführungszeichen auch schimpfen kann.
Ich bin ja gespannt, ob dieser englische Slogan dann auch wieder richtig verstanden wird oder ob das sowas wird à la come in and find out und keiner weiß, was eigentlich damit gemeint ist.
Was eigentlich damit gemeint ist, darüber würde ich gerne zum Schluss mit euch auch nochmal über die Notre-Dame-Diskussion sprechen. Und zwar würde mich interessieren, warum wurde eigentlich in dieser Diskussion so viel Wert auf eine TV-Sondersendung im Hauptprogramm der ARD gelegt? Weil zum Beispiel die Tagesschau, die haben ja auch online gut berichtet, wir haben es gehört. Was sagt das auch vielleicht so ein bisschen über die deutschen Medien oder auch über das Fernsehen als Leitmedium in Deutschland aus? Wie nehmt ihr das wahr?
Also ich kann das jetzt nur praktisch auf mich sozusagen beziehen. Ich bin ich bin irgendwie aus einem Flugzeug gekommen, habe diese Eilmeldung dann etwas zeitverzögert gepusht bekommen und habe mich zu Hause hingesetzt, ein bisschen Abendbrot gegessen und dabei wollte ich tatsächlich ein Live-Bild im Fernsehen groß auf dem Screen bequem und nicht noch kleinteilig auf dem Handy rumtippen müssen. Ich habe persönlich immer noch dieses Bedürfnis und ich glaube, viele haben das auch noch. Das Fernsehen ist immer noch das Leitmedium. Man sieht es ja auch an den Quoten und den Nutzungszahlen. Im Durchschnitt 4 Stunden immer noch pro Tag gucken die Menschen im Durchschnitt Fernsehen. 4 Stunden am Tag. Ich finde, das ist gigantisch, nach wie vor.
Mir ging es ähnlich wie Daniel. Ich bin auch aus dem Flieger gekommen, aus einem anderen. Die erste Meldung auf meinem Handy war, Notre Dame brennt ab. Und der erste Impuls ist tatsächlich, Bilder zu suchen, weil es einfach so unfassbar ist. Wie kann man sich das vorstellen? Ich hatte nun keinen Fernseher zur Hand, aber wahrscheinlich wäre das sonst auch meine erste Handlung gewesen, den Fernseher anzumachen, ohne dass man da natürlich viel mehr Informationen dazu bekommt. Das ist einfach Bilder gucken, dieses Gemeinsame. Es passiert was, was gemeinsam alle betrifft.
Ist natürlich ein bisschen voyeuristisch, muss man, glaube ich, zugeben. Und Greta sollte jetzt besser auch nicht zuhören bei uns.
Aber wir können tatsächlich auch mal hier tatsächlich einen Kommentar noch der uns über Facebook von Dietmar Tim erreicht hat, einfliegen lassen. Er sagt, stundenlang die brennende Notre Dame sehen zu wollen, erinnert mich doch sehr an die Gaffer bei Verkehrsunfällen. Und dann auch vielleicht, vermutlich war es für ihn gar nicht so schlimm, dass es dann im ersten keine Live-Sondersendung nochmal on top gab.
Dietmar Tim, dem Gründer des heutigen Deutschlandfunk Nova?
So ist es.
Wirklich, verrückt.
Er hat auch hier geschrieben, also ich guck mal, das ist tatsächlich sein Profil. Das war somit auch schon diese Woche eine Stunde Was mit Medien, hier heute Abend. Und ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid, Daniel Buß und Christina Quast. Und wir hier zusammen eine Stunde im Medienmagazin zusammen gestalten konnten. Und die nächste Ausgabe gibt es dann am kommenden Donnerstag wieder ab 20 Uhr hier bei Deutschlandfunk Nova. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.